Meine Damen und Herren, liebe Brüder und Schwestern, wir sagten Ihnen, wir wollen Ihnen heute Abend den Unglauben ganz schwer machen und den Glauben begründen. Das wollen wir tun am Problem Israel. Schauen Sie. Nun ist Israel zahlenmäßig solch eine kleine Nation. Und doch steht es immer wieder im Brennpunkt der politischen Auseinandersetzung. In unseren Tagen in ganz besonderer Weise. Und da drängt sich doch diese Frage auf, was hat es eigentlich mit diesem Volk auf sich? Ich wage den kühnen Satz, Israel ist ein Wundervolk. Und darum ist die Beschäftigung mit diesem Problem Israel eine besondere Hilfe zum Glauben, eine Herausforderung zum Glauben. Das möchte ich am Folgenden verdeutlichen im Laufe des Abends. Der Preußenkönig Friedrich II., Friedrich der Große, war ein Zweifler. Sein gläubiger General Zieten, den fragte er, oder er forderte ihn auf, Zieten, gebe er mir mit 4 Worten einen Beweis für die Wahrheit seiner Bibel. Zieten brauchte nur 3. Majestät, die Juden. Damit hatte Zieten den Nagel auf den Kopf getroffen. Israel ist der erhobene Zeigefinger Gottes, der uns aufmerksam machen möchte. Und der uns darum zum Glauben anleiten möchte. Frage, wodurch ist Israel denn dieser erhobene Zeigefinger Gottes? Wodurch denn? Ich möchte darauf eine dreifache Antwort geben. Erstens, Israel ist eine Hilfe zum Glauben, eine Herausforderung zum Glauben durch seine Erwählung. Schauen Sie, Gott hat gesagt über Israel, du bist mein Augapfel, Israel. Wer ist dir gleich? Der Zweck der Erwählung bestand darin, dass Israel zum Offenbarungsträger für andere Völker wird. Das heißt, Gott offenbart sich zum Beispiel durch die heiligen 10 Gebote, zum Beispiel durch die Propheten, die er dem Volk schickt, zum Beispiel durch die Verheißung des kommenden Messias. Und mit dem Kommen Jesu wird diese Verheißung erfüllt. Präzis ausgedrückt. Dadurch wird Prophetie Geschichte. Prophetie erfüllt sich. Schauen Sie, das gilt für keinen einzigen Religionsstifter. Nur für Christus. Was aber tut Israel? Israel verwirft den Messias. Hinweg mit diesem kreuzige ihn. Die Verwerfung Jesu wird Israel zum Verhängnis. Und gleich sofort der zweite Punkt, der zweite Leitsatz des heutigen Abends. Erläutert. Israel ist eine Hilfe zum Glauben, eine Herausforderung. Durch die Bewahrung des Volkes während seiner Zerstreuung. Zunächst müssen wir festhalten, diese Zerstreuung ist nicht etwas geschichtlich Zufälliges, sondern auch erfüllte Prophezeiung. Bereits im Alten Testament lesen wir, der Herr wird dich alsdann unter alle Völker zerstreuen und du wirst zu keiner Ruhe kommen. Und zwar dann, wenn du ihm nicht gehorchst. So sagt es das Gottes Wort. Diese alttestamentliche Prophezeiung wird durch Jesus erneuert. Jesus sagt in Bezug auf Israel, siehe, euer Haus soll euch wüst gelassen werden. Diese Prophezeiungen haben sich wortwörtlich erfüllt. Jerusalem wurde im Jahre 70 völlig zerstört. Die Juden sind seit diesem Jahre 70 zerstreut. In alle vier Winde verweht, bis hin nach Japan und China. Schaut. Und mit dieser Tatsache der Zerstreuung setzt nun für Sie und für mich die Greifbarkeit eines Wunders ein und die Unübersehbarkeit des erhobenen Zeigefinger Gottes. Denn Gott ist in ganz besonderer Weise hier am Werk. Gnade im Gericht, das heißt, Gott straft und zerstreut die Juden. Das ist das Gericht. Gleichzeitig bewahrt er sie aber im Gericht. Und das ist die Gnade. Mit der Verwerfung Christi werden die Israeliten nun selber unter die Völker geworfen. Und was wäre nun selbstverständlicher als dies? Einfach im großen Völkermeer untergehen. Einfach sich von den anderen Völkern blutmäßig aufsaugen lassen, wie so ein kleines Bächlein aufgesaugt, aufgenommen wird von dem größeren Fluss. Ich frage Sie, wo sind die anderen Völker geblieben, die damals da unten mit Israel wohnten? Wo sind die Edomiter, die Perisiter, die Moabiter, die Elamiter? Sie sind alle untergegangen. Selbst großen Völkern ist das widerfahren. Wo sind die Kelten, frage ich sie. Wo die Hunnen, die Goten, die Mauren? Verschwunden. Und da sollten die großen, starken Völker mit diesem kleinen Völklein der Israeliten nicht fertig werden? Was habe ich gesagt? Völklein? Es war ja noch nicht mal ein Völklein, es waren ja nur verschiedene Einzelne. Hier einer, da einer, da einer und hier einer. Sehen Sie, das ist das zweifache Wunder an Israel. Obwohl sie erstens ihres Landes vertrieben sind und zweitens unter sich selbst zerstreut inmitten der anderen großen Völker, bleiben sie dennoch erhalten. Frage, warum ist das so? Hierauf gibt es nur eine einzige richtige Antwort. Gott will es so. Jesus Christus hat gesagt, im Blick auf dieses Volk Israel, wie es uns Herr Pfarrer Frank vorgelesen hat, wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen. Schauen Sie, nur auf diese Tatsache des Erhaltungswillens Gottes, also auf diese Tatsache, dass Gott seine Hand auf dieses Volk gelegt hat, ist es zurückzuführen, dass dieses Volk der Israeliten alle Stürme und alle Verfolgungen und alle Gräueltaten überstanden hat, bis auf den heutigen 30. Mai 1901. Und dabei darf man ohne Übertreibung sagen, kein einziges Volk, dessen Geschichte uns auch nur annähernd bekannt ist, hat so viel erdulden müssen wie das arme, geschlagene, geschundene und gehetzte Volk Israel. Wie hatte Gott prophezeit? Du wirst unter jenen Völkern zu keiner Ruhe kommen. Meine verehrten Freunde, nun müsste ich Ihnen das schildern, wie das da in den ganzen Jahrhunderten war, aber aus Mangel an Zeit kann ich das nicht tun. Nur das ein und das andere blitzt nicht. Schauen Sie, in Frankreich, da sagt man zu Ihnen, ihr Juden, ihr habt die Brunnen und habt die Flüsse vergiftet. Antwort, Judenverbrennungen und Verfolgungen. In Deutschland sagt man zu ihnen, ihr Juden, ihr seid schuld an der Pest. Antwort, Judenverbrennungen. In Flandern sagt man zu ihnen, ihr Juden, ihr habt eine Abendmahlshostie geschändet. Antwort, Judenverbrennungen und Ausweisungen, Judenverfolgungen in England, in Spanien, in Polen, in Ungarn, in Serbien, in Litauen und anderswo. Meine Freunde, das Los der Juden, es war durch die ganzen Jahrhunderte erdrückend schwer. Auf dem Lande zu wohnen war ihnen überhaupt schon mal nicht erlaubt. In den Städten mussten sie in besonderen Gassen wohnen, daher der Name Judengasse. An Berufen wurden ihnen nur gestattet der Handel, die Bank und die Maklergeschäfte. Stellt euch mal vor, selbst in der Bekleidung mussten sich die Juden von der übrigen Bevölkerung unterscheiden. Von daher stammt der sogenannte spitze Judenhut. Judenhut. Und die Juden? Wie haben sie sich verhalten? Meine Freunde, die geschichtliche Wahrheit muss es ihnen bezeugen, dass sie in einer erstaunlichen Standhaftigkeit in den grausamen Tod, zum Beispiel der Scheiterhaufenverbrennung, hineingegangen sind. Ja, meine verehrten Freunde, und dabei konnten die Juden ihren leidvollen Dasein von heute auf morgen ein sicheres Ende bereiten. Wieso das denn? Sie brauchten sich nur taufen zu lassen. Denn die ganzen Jahrhunderte des Mittelalters haben das Judenproblem religiös gesehen und nicht rassisch, wie später Adolf Hitler. Aber die religiöse Angleichung erfolgte nicht. Endlich im 19. Jahrhundert trat eine Wende ein. Auch den Juden wurden die Menschenrechte zuerkannt. Das heißt, nun konnte ein Jude eine Christin heiraten, ohne dass er selber katholisch oder evangelisch hätte werden müssen. Meine Freunde, hier lag eine Gefahr, die Gefahr der blutmäßigen Vermischung. Sie kam vereinzelt vor, aber aufs Ganze gesehen war es ein Bruchteil, geringer Bruchteil. Meine verehrten Freunde, die Peitsche der Verfolgung hatte sie nicht untreu werden lassen und nun auch nicht das Zuckerbrot der Gleichberechtigung. Die Standhaftigkeit war so und so gleich erstaunlich. Wie erklärt sie sich? Wie erklärt sie sich? Wollen Sie sagen, oh, das ist alles reiner Zufall? Bitte. Dann bringen Sie eine Parallele dazu. Nämlich, also eine Parallele, dass ein Volk hier unter allen anderen Völkern zerstreut lebt, sich befindet und dennoch erhalten bleibt. Bringen Sie eine Parallele dazu, dass ein Volk jahrhundertelang verfolgt wird und dennoch lebt. Es gibt keine Parallele. Ja, wir möchten Ihnen heute Abend den Unglauben ganz schwer machen und den Glauben begründen. Meine Freunde, trotz der im Gesetz verankerten Gleichberechtigung brach doch bald wieder eine Sturzflut von Verfolgungen über dieses nicht zur Ruhe kommende Volk herein. Besonders in Russland während des 19. Jahrhunderts. Aber das allergrößte Unrecht, das sie zu erdulden hatten, wartete noch auf sie. Mit der traurig berühmten Kristallnacht vom 9. auf den 10. November 1938 fing dieses Unrecht an, sich an Israel auszutoben. Am nächtlichen Himmel Deutschlands standen die glühend roten Feuerflammen der Barbarei und der Kulturschande Feuerflammen, die aus zusammenstürzenden Synagogen prasselten. Die Wohnungen von Juden wurden zerstört und es kam vor, dass sogar Klaviere aus dem Fenster herausgeworfen wurden und unten donnernd auf das Straßenpflaster schlug. Der Sachwert betrug mehrere hundert Millionen Reichsmark. Meine verehrten Freunde, nie vergesse ich folgenden Anblick. Aber man wusste ja doch nicht, ihr Jungen, glaubt es uns bitte, dass wir es nicht gewusst haben. Das mit diesen Verbrennungsöfen und so. Also, ich befinde mich wieder auf dem Weg zur Ostfront als Soldat. Wir sind in der Stadt Krakau. Einige Tage bleiben wir in Krakau liegen. Ich höre in Krakau sein Ghetto. Aus innerer Anteilnahme trieb es mich dorthin. Ich ging dann dorthin, stand hinter dem Stacheldrahtverhau, sah dann vereinzelt so jüdische Frauen und Kinder. Dann schaute ich die Straße runter, die ich gekommen war. Da sah ich so einen Zug von ungefähr, nun was soll ich sagen, 100 Juden. Sie waren gekennzeichnet durch den gelben Davidstern. Der brandmarkte sie zu Ausgespuckten der menschlichen Gesellschaft. Sie wurden unter SS-Begleitung von der Arbeitsstätte ins Lager zurückgeführt. Bitte hören Sie diesen Satz sehr aufmerksam. Ich fälle kein Pauschalurteil über die einzelnen SS-Männer. Ich nicht. Viele wurden zwangsweise da zu SS abkommandiert. Also, und dann gingen sie an mir vorbei. Meine verehrten Freunde, ihr lieben jungen Menschen, ich habe kein Wort gesagt, kein Wort der Empörung. Ich hätte es auch sagen sollen, dann wäre ich sofort auf der Stelle verhaftet worden. Das weiß jeder, der die Verhältnisse von damals kennt. Aber ich meine, in meinen Augen hätten sie das tiefe Mitleid sehen müssen. Sie gingen hinein ins Ghetto, in das kein einziger Sonnenstrahl der Menschenliebe hineinfallen durfte. Praktisch gingen sie hinein in den Tod. Denn wer mag wohl auf die Dauer der Henkershand entzogen sich haben entziehen können, wohl kaum ein einziger. Meine verehrten Freunde, ich vergesse es nie. Es war ein lieber Mann aus unserer Gemeinde in meinem sauerländischen Heimatdorf. Nach dem Krieg hat er es mir erzählt. Er wurde während des Krieges als Soldat in ein Judenlager geschickt, um da so was zu erledigen, was hinzubringen und so. Da sei unter anderem Folgendes. Da war da ein SS-Mann. Da waren da Juden. Die schlotterten vor Angst. Was war los? Neben sich hatte er eine Dogge. Hinterher wusste man, dass das zum System gehörte. Da ließ er die Juden einzeln an sich vorüberkommen. Und dann hetzte er jedes Mal diese Dogge auf diesen betreffenden Juden und die Dogge wurde immer wilder, immer blutrünstiger und sprang den Einzelnen an und riss ihm Muskelpartien aus den Waden und aus den Schenkeln. Meine Freunde, das war ein Teufel in Menschengestalt, aber die Sache hatte System. Wie hatte Adolf Hitler gesagt? Wenn es dem internationalen Finanzjudentum gelingen sollte, einen Krieg vom Zaune zu brechen, dann wird er nicht zur Niederlage des nationalsozialistischen Deutschlands führen, sondern zur Vernichtung der jüdischen Rasse. So hat er es gesagt. Meine verehrten Freunde, in Buenos Aires, da war ich. Da habe ich den Baum gesehen, an dem der Autobus hielt, die Autobushaltestelle. Da stieg er aus. Adolf Eichmann. Und ich habe im Fernsehen den gehört, den Juden selber gehört, der ihn verhaftet hat. Da unten, überwältigt hat. Auf seinem Wege da von dieser Busstelle nach Hause. Und dann haben sie ihn abtransportiert nach Israel. Und Sie wissen alle, er war mit der sogenannten Endlösung des Judenproblems beauftragt. Meine Freunde, fast 6 Millionen Juden wurden in den Gaskammern und anderswo ermordet. Und doch, der Mensch denkt und Gott lebt. Israel lebt. Israel lebt trotz 2000-jähriger Zerstreuung, trotz 2000-jähriger Unterdrückung und trotz eines fast 2000-jährigen Martyriums. Warum lebt Israel? Heinrich Heine, einer der aus dem Volke Israel, ein Dichter unter uns, er hat gesagt, dieses Volk, sein Volk, dieses Volk hat an den Gräbern alle seine Verfolger gestanden. Nochmals, Israel lebt. Warum lebt es? Sagen Sie immer noch und immer wieder, es ist reiner Zufall. Reiner Zufall? Ja bitte, dann bringen Sie dazu eine Parallele. Wir möchten Ihnen den Unglauben ganz schwer machen und den Glauben begründen. Meine verehrten Freunde, es lebt, weil Gott es so will. Es lebt, weil Jesus gesagt hat, dieses Geschlecht wird nicht vergehen. Es lebt, weil Gott seinen Bund mit diesem Volk Israel geschlossen hat. Ich frage Sie, sehen Sie den erhobenen Zeigefinger Gottes? Lassen Sie es mich unmissverständlich zusammenfassend sagen. Die Existenz der Juden bis auf den heutigen Tag ist ein unwiderlegliches Zeugnis für die Existenz Gottes selber und für die Wahrheit seines Wortes. Denken Sie mal über diesen Satz nach. Wenn den alle Kitzinger ernst nehmen würden und daraus die Folgerungen ziehen würden, dann gäbe es mehr aktive Christen hier in Kitzingen. Meine Freunde, es lebt, weil Gott es so will. Weil Gott es so will. Schauen Sie, und darum, wer sich mit den Israeliten beschäftigt, der beschäftigt sich letztendlich mit Gott selbst. Dieses Volk fällt völlig aus dem Rahmen der übrigen Völker heraus. Die Erwählung wie auch diese einzigartige Bewahrung Israels in seinen fast 2000-jährigen Irrwegen stellt uns darum hin vor den einen, den Sie hinter diesem allem sehen müssen, nämlich Jesus Christus. Ihn gilt es zu erkennen. Meine Freunde, das gilt nun auch im Blick auf das Dritte, was ich sagen muss. Das Dritte, Israel ist eine Hilfe zum Glauben. Wodurch? Durch seine Heimkehr. Nun müssen Sie zunächst einmal wissen, was ja doch interessant ist, wenn man nicht ganz geistig weggetreten ist, Entschuldigung, wenn man überhaupt noch geistige Interessen hat. So müssen Sie zunächst einmal wissen, dem Volk Israel ist verheißen, einmal wieder in seine alte, angestammte Heimat zurückzukehren. Schriftzeugnis. Im Alten Testament heißt es, siehe, ich will sie sammeln aus allen Ländern, dahin ich sie verstoßen habe, und will sie wiederum an diesen Ort bringen, dass sie sollen sicher wohnen. Neutestamentliche Prophezeiung aus dem Munde Jesu selber. Jesus sagt, Jerusalem wird zertreten werden, so lange, bis der Heidenzeit erfüllt ist. Meine Freunde, wir haben gesehen, Jerusalem wurde zertreten, damals im Jahre 70, unter dem römischen Feldherrn Titus. Diese Zerstreuung soll nach den Worten Jesu so lange währen, ich sage noch einmal, bis der Heidenzeit erfüllt ist. Frage, was heißt das? Das heißt, weil die Juden das Heil in Christo abgelehnt haben, rollt seitdem der Wagen des Evangeliums von Israel fort zu uns hin, die wir früher Heiden waren. Damit kam zu uns die Gnadenzeit. Wenn nun diese Gnadenzeit für die Heiden ausläuft, dann läuft auch die Zerstreuungszeit für die Israeliten aus. Frage: Was müssen wir nun erleben? Sie wissen alle, im Herbst sammeln sich die Zugvögel. Sie müssen ihre Reise nach Süden antreten. Sie können nicht anders, sie müssen. Genau dasselbe erleben wir bei den Juden. Nie haben sie in den vielen Jahrhunderten des schweren, schwer zu erleidenden Mittelalters an eine Rückkehr gedacht, trotz dieser tausend Wunden, aus denen sie bluteten. Nun aber fängt es auf einmal an, sich bei ihnen zu regen. Schauen Sie, das müsste ich Ihnen nun auch wiederum zeigen und das so auch so verdeutlichen, wie das so war und wie das so geworden ist, kann ich nicht wegen der Kürze der Zeit. Machen wir einen Sprung in unsere Jahre. Hören Sie bitte. Der größte Tag in der gesamten Geschichte Israels seit seiner Zerstreuung damals im Jahre 70 war die Nacht vom 14. auf den 15. Mai 1948. Frage, wieso? Antwort. An diesem Abend und in dieser Nacht saßen in der modernen Judenstadt Tel Aviv in Palästina 400 Zionisten. Zionisten sind national gesonnene Juden. Atemlose Stille herrschte, als einer unter ihnen aufstand, Ben Gurion, der damals zur Beerdigung von Altbundeskanzler Adenauer eigens zu uns nach Deutschland gekommen ist. Er, Ben Gurion, proklamierte vor den Ohren der erstaunten Weltöffentlichkeit die Wiedererrichtung des Staates Israel. Ich weiß noch gut, ich stand damals meine Doktorprüfung da. Das sah ich da auf der, da kriegt man ja nur alle drei Tage eine Zeitung. Staat Israel gewinnt. Ich wusste sofort, was los war. Hier erfüllt sich alttestamentliche Prophezeiung. Und er selber sagt, Ben Gurion, 2000 Jahre haben wir auf diese Stunde gewartet und nun ist es geschehen. Wenn die Zeit erfüllt ist, kann nichts Gott widerstehen. Ja, meine Freunde, auch die Wiedererrichtung des Staates Israel macht erneut deutlich, Prophetie erfüllt sich. Prophetie wird Wirklichkeit. Oder sagen Sie wieder, ach, das ist alles reiner Zufall. Dann bringen Sie dazu eine Parallele. Also bringen Sie dazu eine Parallele, dass hinter einem Volk jahrhundertelang Gottes Prophezeiungen stehen und sich die Prophezeiungen erfüllen. Bringen Sie dazu eine Parallele. Es gibt keine. Es gibt keine. Meine Freunde, wer noch Zweifel hat, dass Gott hier seine Hand im Spiele hat, der möge auch sich noch Folgendes sagen lassen. Drittens, es ereignete sich, oder so will ich mal sagen, zunächst einmal, es ereignete sich in Israel nach dieser Staatsgründung ein militärisches Wunder. Damals Bei dieser Gründung vom 14. auf den 15. Mai 1948 befanden sich nur 650.000 Juden in Israel. Sie standen einem geschlossenen Block feindlicher Araber gegenüber. Und von Radio Kairo hieß es, eine Minute nach Mitternacht, wenn das englische Protektorat aufhört, eine Minute nach Mitternacht wird der Einmarsch in Palästina beginnen. So geschah es auch. Die Arabische Liga griff mit 5 Armeen den lächerlich kleinen Haufen der Israeliten an. Die Weltpresse sagt ein sicheres Ende der Juden voraus. Die Israeliten sahen sich einer 50-fachen militärischen Übermacht gegenübergestellt. Meine Freunde, da ist jeder Soldat mit seinem Latein am Ende. Und wie ging dieser jüdisch-arabische Krieg aus? Die arabischen Armeen wurden geschlagen oder aber sie ergriffen die Flucht. Israel konnte erheblich sein ihm zugedachtes Gebiet erweitern. Und kein geringerer als der Staatspräsident Weizmann erklärte dann später, war es nicht das größte Wunder unserer Zeit, dass wir über die Armeen von 5 reichen arabischen Ländern den Sieg errangen? Armeen, die moderne Ausrüstung besaßen und von englischen Instruktoren ausgebildet waren, von englischen. Meine verehrten Freunde, wie hatte Gott gesagt, ich werde für euch streiten und ihr werdet still sein. Ich will euch wieder an diesen Ort bringen. Merken Sie den erhobenen Zeigefinger Gottes? Das war 1948. Dann kam der nächste Krieg 1956. Und wieder wurde Israel in einen Krieg verwickelt 1967. Das war der sogenannte Sechstagekrieg. Stellen Sie sich vor, 2,6 Millionen Israelis stehen zu einem Block von 82 Millionen Arabern gegenüber. Und die Araber hatten erklärt, wir werden sie in das Meer hineinjagen. So war es gedacht, aber innerhalb von 6 Tagen lagen sämtliche arabischen Armeen völlig zerschlagen am Boden. Und nun stehen die Israelis wieder in Jerusalem an ihrem jahrtausendaltem Heiligtum der Klagemauer. Ich frage Sie, sehen Sie den erhobenen Zeigefinger Gottes? Oder sagen Sie immer, oh, das ist alles reiner Zufall? Meine Freunde, ganz kurz auch, ich schaue immer zu, dass ich nicht so lang werde, doch auch noch etwas zu dem Krieg, der sich dann auch noch ereignete, 1973. Meine Freunde, damals standen die Israelis 60 Kilometer vor Kairo, der Hauptstadt Ägyptens. Und die Einnahme Kairos war ihnen so gut wie sicher überhaupt, dass sie die ägyptische Armee völlig im Kessel hatten, völlig in der Hand hatten. Ein paar Tage noch. Und dann hat einer eingegriffen, was wenige wissen, nämlich Brezhnev. Der russische Diktator, der schrieb an den Präsidenten Nixon, so in dem Sinne nach, sorgen Sie dafür, dass sofort da unten der Krieg beendet wird. Andernfalls werden wir militärisch eingreifen. Und das veranlasste dann die Amerikaner, auf die Israelis einzuwirken, Frieden zu schließen. Meine verehrten Freunde, das Zweite, was sich da unten ereignete, war und ist ein Witterungswunder. Witterungswunder. Es wird uns berichtet, dass der jährliche Niederschlag und der so wichtige Tau, der in Israel eingefangen wird, seit der einsetzenden Heimkehr immer mehr zunimmt. Mitbedingt durch das Anpflanzen vieler Bäume. Sind jetzt schon Millionen Bäume, Millionen. Und das beeinflusst das Klima. Meine verehrten Freunde, wird für Sie der Zeigefinger Gottes auch hier in ganz besonderer Weise erkennbar? So auch doch in Folgendem. Hören Sie bitte. Was sich ereignete seit der Staatsgründung? Drittens, die Sammlung des Volkes Israel. Der Prophet Hesekiel hat gesagt, aus dem Munde Gottes oder als Mund Gottes, ich will euch aus den Heiden holen und euch aus allen Ländern versammeln und wieder in euer Land führen. Meine Freunde, 1900 zählte man rund 50.000 Juden in Israel und heute sind Israelis aus über 100 Ländern heimgekehrt. Israels gibt es in, also regelrechte, blutmäßige Israelis, gibt es in dem Land Israel 1980 3.212.000. Söhne Israels kamen, kommen und werden kommen. Und keine Macht der Welt wird sie daran hindern können. Auch nicht die Sowjetunion. Sehen Sie, fragen Sie immer wieder, den erhobenen Zeigefinger Gottes, oder sagen Sie immer noch, oh, das ist alles reiner Zufall, meine verehrten Freunde? Was nun die gegenwärtige Situation betrifft, so möchte ich Folgendes sagen. Der Palästinenserführer Arafat und der persische Schiitenführer Khomeini haben sich den Bruderkuss gegeben. Khomeini, ich habe das nicht pauschal gesagt über den Islam, das war eine Falschmeldung in der Zeitung, Khomeini ist ein Prediger des Hasses. Meine Freunde, die Perser werden den Palästinensern Waffen liefern. Und den Israelis sperren sie den Ölhahn. Dadurch wird sich die Lage Israels erschweren. Es gibt viele Araber, die Israel den Krieg erklären wollen. Es kann sein, dass Israel durch einen Feuerofen muss. Ja, es kann sogar sein, dass sich dort unten der dritte Weltkrieg entzündet. Haben Sie es gehört? Der dritte Weltkrieg entzündet. Aber das eine steht fest. Dem Volk Israel ist das Land Israel verheißen und es wird das Land Israel behalten. Gott steht zu seiner Verheißung. Meine verehrten Freunde, jetzt muss ich etwas Bedauerliches sagen. Etwas sehr Bedauerliches. Der israelische Ministerpräsident Begin hat seinem Land und unserem Land einen schlechten Dienst erwiesen. Er hat gesagt, ich will nicht die Hand eines Deutschen ergreifen, der an dem Krieg teilgenommen hat. Darf er meine Hand auch nicht ergreifen. Obwohl ich gegen den Kommunismus gekämpft habe, aber nicht gegen Israel und gegen die Juden. Aber vor allen Dingen, was bin ich? Er darf auch denen nicht die Hand reichen, die ihr Leben dran gegeben haben, aufgewacht haben. Ich meine die Männer vom 20. Juli 1944. Das Kollektivurteil, das er gefällt hat, war falsch. Damit hat er seinem Land einen schlechten Dienst erwiesen und den Antisemitismus selber geschürt. Ein unkluger Satz, ein sehr unkluges Verhalten. Aber wir wollen uns in der Liebe zu Israel durch diese Entgleisungen nicht beirren lassen. Wir wollen noch weiterhin Israel besuchen, denn es ist das Land unseres Herrn. Meine verehrten Freunde, das vierte, was sich ereignet hat und ereignet, ist die Wiederbebauung des Landes. Gott hat gesagt, zu der Zeit, nämlich zur Zeit der Heimkehr, will ich die Städte besetzen und die Wüsten sollen wieder bebaut werden. Meine verehrten Freunde, ich war nun schon fünfmal in Israel. Oder waren es viermal? Ich verkomme drin. Aber das eine darf ich Ihnen sagen. Ich habe Israel erlebt, als die Stadt Jerusalem noch geteilt war. Vorher und nachher. Aber jetzt will ich doch erst dieses sagen. Da hatte ich mich einmal so verloren von unserer Gruppe. Und da geriet ich da so in einen arabischen Autobus. Ich übertreibe jetzt. Als ich mich da reinsetzte, musste ich aufpassen, dass ich nicht unten wieder durchfiel. So eine alte Kiste war das. Und dann kam ich in den israelischen Teil von Jerusalem. War gerade Sabbat, fuhr kein einziger Autobus, Sonntagsheiligung. Meine Freunde, modernste Autobusse. Mit denen fuhren wir durchs Land. Und da gab es oft Maschinen, da stand dann drauf, made in Germany, hergestellt in Deutschland. Bitte, jetzt nur ja nicht da so, guck mal hier, die Deutschen sind wieder dabei. Nein, wir haben eine Schuld auf uns geladen, können wir nie gut machen. Blut ist nie zu bezahlen, Blut kann man nie bezahlen, wir verstehen uns. Aber was ich sagen will, ist dieses. Derjenige, der sich geschworen hatte, die Totalvernichtung des Volkes Israel, der wurde selber unfreiwillig zum Erbauer des Staates Israel, Adolf Hitler. Und Ben-Gurion, den ich vorhin erwähnt habe, hatte selber gesagt, ohne Hitler wären wir nicht in Israel. Meine Freunde, so macht Gott Geschichte. Ich bilde mir nicht ein, aber heute Abend müsste eigentlich ganz Kitzingen und Umgebung dieses hören. Nicht, weil ich es gesagt habe, aber weil es die Wahrheit der Heiligen Schrift ist. Die man kennen muss, die man wissen muss, damit man wirklicher Christ wird und bleibt. Mit Begründung. Ja, meine verehrten Freunde, der Unheil ist die Parole, durch Arbeit das Land erobern. Diese Probleme, wie wir sie weithin haben, kennen die da unten gar nicht. Und da, wo das Wasser hinreicht, der grün und blüht es, selbst da unten in dieser Negev-Wüste. Allein in einem einzigen Jahr wurden 8 Millionen Kisten Zitrusfrüchte exportiert. Und 45.000 Landwirte und inzwischen noch viel mehr wurden angesiedelt. Meine Freunde, sagen Sie alles, es sind alles Zufälligkeiten? Bleibt immer wieder die bohrende Frage, sehen Sie den erhobenen Zeigefinger Gottes? Ach, nun muss ich das doch auch noch sagen. Meine Freunde, schauen Sie mal auf die Geschichte Israels. Die Geschichte Israels, dazu ist Folgendes zu sagen. Schon um das Jahr, 900 vor Christi Geburt, bauten die Israelis einen Tempel in Jerusalem, holen sich das Holz vom fernen Libanon, hatten eine Dichtkunst, Psalme, die Altargeräte waren aus Silber und Gold, besetzt mit Edelsteinen. Das zu einer Zeit, wo unsere eigenen germanischen Vorfahren noch in den Wäldern rumhausten und auf den Bäumen herumkletterten und quasi weder lesen noch schreiben konnten. Das ist die Wahrheit. Ja, und heute? Und heute, Gott sei es geklagt, wir sind praktisch ein sterbendes Volk. Bei uns gibt es mehr Särge als Wiegen. Allein in einem Jahr 830.000 Särge gegen 560 Wiegen. Meine Freunde, bei uns kommen, wenn wir jetzt unsere Gastarbeiter mit ihren Familien abziehen, bei uns kommen auf 1000 Einwohner im Jahr rund 9 Geburten und in Israel kommen auf 1000 Einwohner im Jahr 34 bis 36 Geburten. Israel ist so jung wie ehedem. Ja. Sehen Sie den erhobenen Zeigefinger Gottes oder sagen Sie immer, alles reiner Zufall? Meine verehrten Freunde, in Israel tut sich auch etwas auf religiösem Gebiet. Israel hat Jesus Christus als den verheißenen Messias noch nicht erkannt. Aber sie stehen unter der Verheißung, dass ihnen eines Tages auch noch darüber die Augen geöffnet werden. Jedenfalls hat Israel heute schon eine Begegnung mit Jesus Christus, also im Gespräch. Und immer wieder musste man da unten Diskussionen darüber führen. Meine Verehrten, was ich sagen will, ist dieses. Der Herr Jesus Christus braucht doch das Beispiel vom Feigenbaum. Und hat gesagt, wenn der Feigenbaum anfängt zu grünen und zu blühen, dann wisst, dass der Frühling nahe ist. Der Feigenbaum ist ein Bild für Israel. In Israel grün und blüht es. Das heißt also, die Wiederkunft Jesu Christi steht dann bevor. Und darum haben die Vorgänge in Israel endzeitliche Bedeutung. Meine verehrten Freunde, wir dürfen nicht mit Zahlen über die Wiederkunft Jesu Christi hausieren gehen. Das dürfen wir nicht tun. Aber das dürfen wir sagen. Spätestens an der Weltenuhr Gottes. Ob die Wiederkunft Jesu Christi heute stattfindet, in einem Jahr, in 10 Jahren, meinethalben auch in 100 Jahren, Gott hat einen langen Atem. Aber das eine steht fest, die Wiederkunft Jesu Christi ist das größte welthistorische Ereignis, dem wir entgegengehen. Und gemessen an diesem Ereignis sind alle anderen Ereignisse wie Spreu vor dem heißen Atem der Ewigkeit Gottes.